Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Stellen Sie sich vor, Sie analysieren die SaaS-Landschaft im Unternehmen und plötzlich entdecken Sie, dass Fachbereiche eigene Software nutzen, die niemand in der IT kannte. Genau das ist passiert. In dieser Folge schildern Yvonne Niemeyer, Item Expert and Security Professional von CCP und Markus Schneider, Director Consulting and Solutions, ebenfalls von CCP, wie sie aus einem klassischen Software Asset Management Projekt auf ein ganz anderes Thema gestoßen sind. Schatten-IT. Und warum sie entschieden haben, nicht mit dem Finger darauf zu zeigen, sondern ein Cloud-Register aufzubauen, das Transparenz schafft, Fachbereiche einbindet und Innovation fördert. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Bei mir ist heute zu Gast Yvonne Niemeyer. Yvonne ist eine der erfahrensten Projektleiterinnen bei uns im Hause und mit ihr will ich heute über ein Projekt sprechen, das wir begleitet haben. Und heute gibt es eben einen Blick hinter die Kulissen. Kein Interview, kein Skript, sondern einfach ein Erfahrungsbericht direkt aus einem Projekt, was uns ehrlich gesagt überrascht hat. Und vielleicht auch für euch relevant sein könnte. Erstmal hallo Yvonne.
Hallo Markus, schön dich zu hören.
Ja Yvonne, wir wollen mal so ein bisschen berichten, was haben wir denn tatsächlich erlebt und vielleicht will ich nochmal die Ausgangssituation so ein bisschen schildern. Das Ziel war im Endeffekt ein Teilprojekt in einem großen SAM-Projekt, wo es einfach mal darum ging, wir wollten mal schauen, wie kommen wir denn an die ganzen Informationen für die ganzen SaaS-Lösungen, die im Einsatz sind. Und zugegebenermaßen, wir waren ja sehr überrascht, dass wir natürlich das Projekt in der Kontrolle bekommen haben, aber was wir festgestellt haben, ist tatsächlich, dass uns der Anteil der Schatten-IT überrascht hat, die wir festgestellt haben. Ne?
Genau, also wir kennen es ja, dass im Unternehmen nicht jeder Lizenzmanager immer von Anfang an alle Produkte kennt, aber wenn man dann mal anfängt, hinter die Kulissen zu schauen, hier halt bei den SaaS-Produkten, und man sagt, okay, welche Rolle kennt sich damit aus? Und man klopft an ein paar Türen und man eigentlich nur große Augen sieht. Das war schon verwunderlich.
Ja, also ich fand das auch spannend. Also dadurch, dass wir gesagt haben, wir machen erstmal so ein klassisches Web-Inventory, um mal zu sehen, was ist denn eigentlich so los und was bewegt sich denn hier so den ganzen Tag? Gab es ja nachher eine riesenlange Liste an Applikationen, die wir tatsächlich festgestellt haben. Und ich kann mich gut daran erinnern, als wir dann einfach mal gesagt haben, wir gleichen das mal mit dem SAM-Portfolio ab. Also was haben wir denn für Hersteller und Produkte in unserem SAM-Tool, von denen wir wissen, dass das Delta doch ein wenig größer war als zunächst angenommen.
Genau, es war halt, wir haben halt ganz klassisch reingeguckt, wo haben wir nach Kenntnis des SAMs eigentlich mal für etwas bezahlt. Klar, man hat dann immer noch auch einen Beifang, wo es um zum Teil unbezahlte, aber halt bekannte Anwendungen geht. Und hier der Beifang, den Markus gerade angesprochen hat, da ging es eigentlich darum, dass keiner so richtig was damit anfangen konnte, viele große Augen da waren. Ja, und dann wird's ein bisschen spannend. Aber Markus, vielleicht, wir bewegen uns ja in so einem, ja, ich sag mal, Grenzgebiet zwischen SAM, IT-Security, gehen auch ein bisschen in Portfolio-Management. Hol doch mal nochmal alle ab, wie wir heute im Prinzip Schatten-IT fassen, wenn wir beides in den Mund nehmen.
Das ist ein guter Hinweis. Also wie definiert man eigentlich Schatten-IT? Grundsätzlich kann man einfach erklären, Schatten-IT ist all das, was irgendwer nutzt und von dem keiner weiß, außer die, die es nutzen. Also das vielleicht mal ganz kurz als Statement dazu. Also wir sprechen hier von Softwareprodukten. Dazu zählt jetzt alles, jede SaaS-Anwendung, alles, was sich auch im Browser bewegt, die im Endeffekt plötzlich vorhanden ist, die auch vielleicht irgendwie komplett vorbei am Prozess bezogen wurde oder sehr sicher vorbei am Prozess bezogen wurde. Und auch vielleicht ein Thema, das für den Endanwender, der das verursacht, gar nicht so klar ist, dass er hier etwas tut, was eigentlich so gar nicht sein soll. So würde ich das mal aus meiner Sicht beschreiben. Hast du eine andere Meinung?
Ich würde erstmal sagen, es ist im Prinzip etwas, was im Moment von der Verantwortung her nicht ganz geklärt und was unmanaged ist. Es ist ja da. Es kann ja auch sein, das wurde im Prozess schon mitgedacht, aber zum Beispiel in einem Projektprozess und ist dann nicht in die Linie überführt worden. Genau. Das kann ja auch mal passiert sein. Oder auch es entsteht, weil wir auf einmal geänderte externe Anforderungen haben. Dass es im Prinzip extern gemacht ist, dass es auf einmal etwas ist, das hat man vorher nicht gemanagt, aber jetzt ist es erforderlich, das zu managen. Wir haben das im Bankenkontext auch schon gehabt. Also irgendetwas ist passiert, sodass im Moment sich niemand so richtig dafür verantwortlich fühlt. Das, solange nichts passiert, ist ganz schön. Das läuft halt vor sich hin, aber wenn es dann mal bisschen blöd läuft, wird es halt schwierig. Dann haben wir halt Schatten-IT, weil nicht so ganz klar ist, wer eigentlich mit wem überhaupt sprechen sollte.
Ja, und ich meine, das oberste Ziel, was wir im Projekt hatten, war natürlich Sicherstellung der Compliance. Hier ging es tatsächlich konkret auch darum, einfach mal eine Lizenz- und Kostenoptimierung durchzuführen, also auch bei den bestehenden SaaS-Applikationen, die man kannte, mal zu schauen, werden die überhaupt noch so genutzt, wie man das mal angedacht hat. Und dann ist es immer ganz spannend, wenn auf einmal etwas rauspurzelt, das alle überrascht. Und man muss natürlich ehrlich sein, als erstes entsteht immer so ein bisschen Hektik, ne? Also hier nutzt irgendwer was und sofort gehen alle Risikowarnlampen an und alle kriegen Panik. Aber ich sag mal, dass man das ganze Thema auch etwas anders gestalten kann, haben wir dann im Projekt gesehen. Deswegen haben wir auch gesagt, machen wir mal hier eine extra Folge für, weil wir mal darüber berichten wollen, wie man eben auch mit solchen Risiken im positiven Sinne umgehen kann und das Ganze ein Stück weit als Chance zu begreifen. Vielleicht, um alle mal abzuholen, ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben diese Liste ausgewertet. Wie gesagt, wir haben sie auch gegen das Inventar gehalten und plötzlich stand ein Produkt drauf, Canva Pro. So, wer Canva Pro nicht kennt, das ist ein Tool, das üblicherweise von Marketingabteilungen genutzt wird, mit dem man Content erstellen kann. Und das war jetzt auf einmal plötzlich mal da. Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob es irgendwie eine bezahlte Lizenz war oder nicht. Das spielt an dieser Stelle noch gar keine Rolle. Aber wir haben einfach mal gesagt, okay, woher kommt denn das und warum ist das jetzt da? Also es gibt doch bestimmt irgendwie eine interne Lösung dafür. Also ich kann mich gut an diese Diskussion erinnern, wo man sich erstmal die Frage gestellt hat, wie kommen die eigentlich darauf, hier etwas zu verwenden, was wir in irgendeiner anderen Form tatsächlich schon haben? Ne? So fing die Diskussion ja ursprünglich an.
Genau, das war so ein bisschen dieses, man hat gesehen, man trifft nicht überall auf kaufmännische Belege und dann, was ist denn da eigentlich drin? Weil man fängt dann ja auch an, erstmal dieses so, die haben wir eigentlich vermessen, wird das wirklich genutzt, ruft man ein paar Leute an, die man ein bisschen besser kennt und wie du schon sagst, woher und warum eigentlich? Und das war eigentlich ganz spannend in dieser, ja, ich sag mal, Erkenntnisphase, wo man erstmal geschaut hat, wo liegt denn jetzt in Anführungszeichen das Problem? Womit haben wir es hier zu tun? Sind die Prozesse einfach nicht reif? Fehlt da vielleicht irgendwas an der Anforderung in der Freigabe? Ist es vielleicht auch, dass die Beteiligten gar nicht wissen, dass sie es hätten beantragen müssen? Also dieses, ist das Software? Du kennst das vielleicht auch zum Beispiel von LinkedIn Pro oder dem Haufe Zeugnismanager. Da wird immer wieder diskutiert, das Software? Das ist doch eine App. Also dafür seid ihr auch verantwortlich. Also so ein bisschen zu schauen, was ist da eigentlich los? Und dann vor allen Dingen auch, weil etwas entdecken und auch Schatten-IT macht bei vielen immer das Gefühl von, oh, da haben wir ein Risiko. Natürlich auch der Austausch in Richtung Information Security, Risk Management generell erstmal zu gucken. Wir haben jetzt hier einen Haufen, um das mal so zu sagen, unsere Liste. Wie gehen wir denn damit überhaupt um? Und vor allen Dingen, es war halt da halt auch ein Aufeinanderzugehen, weil die Menge, die Anzahl an unterschiedlichen Dingen einfach bei allen zu diesem so wow, halt auch unterschiedlich dieser Blick da drauf, gar nicht zu sagen, hey, du warst es, auch nicht in Richtung Anwender, sondern sich wirklich als Funktionsbereiche zu fragen, wie sind wir in diese Situation gekommen? Weil es sind Freigabeprozesse da gewesen und man fragt sich dann, wo ist es her? Wo hat die Awareness gefehlt? Und dann sind wir halt auch hergegangen und uns war wichtig, gemeinsam darauf zu schauen und hat gesagt, okay, wir gucken jetzt mal, dass wir hier eine Transparenz reinkriegen, bevor wir sagen, alles ist schlecht, weil manche Dinge auch jetzt wie das Canva Pro genutzt, um da auch wirklich schon regelmäßig im Geschäftsprozess einen Content zu erzeugen. Wie ist die Situation entstanden? Warum ist sie entstanden? Und dann halt auch tiefer zu gehen. Also es war sehr spannend, weil es war natürlich menschlich erstmal eine Herausforderung, weil natürlich jeder erstmal dieses so, was hast denn du da? Was machst denn du damit? Ist nicht so die Frage, die einen total zum Sprudeln einlädt, auch erstmal eine Atmosphäre zu schaffen, dass darüber gesprochen wurde und halt auch zu sagen, Leute, es geht jetzt gerade nicht darum, wie jetzt vielleicht auch mit internen Untersuchungen zu sagen, was ist denn hier los und wie ist es dazu gekommen? Das natürlich wollten wir auch wissen, aber der Ansatz war, das war das Commitment zwischen den Funktionsbereichen, daraus zu lernen und halt auch festzustellen, warum ist das so? Und ich fand es dann schön, als man so diese ersten Gespräche hatte, wo auch ein paar Leute so ein bisschen offener waren. Ich weiß gar nicht, ob das in dem Canva Pro der Fall war oder ob es ein anderes Produkt war, wo es dann halt auch rauskam von, naja, das, was wir bisher genutzt hatten, das war irgendwie nicht so ganz, das hat uns nicht immer geholfen. Ich habe dann Tutorial gesehen und dann dieses und jenes, das eine ergibt das andere. Oh, mir hat es total geholfen, den Kollegen hat es gefallen und dann war es da.
Ja, also um da vielleicht nochmal alle abzuholen, also das Canva Pro, da kann ich mich tatsächlich an diesen Fall konkreter erinnern. Also da ging es tatsächlich darum, dass auch der Projektleiter die nutzende Abteilung, so will ich es jetzt mal sagen, auch kannte und hat noch gesagt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass die hier irgendwie vorbei am Prozess irgendein Stück Software nutzen. Und vielleicht, bevor wir das jetzt hier an die große Glocke hängen, versuchen wir erstmal so ein paar Fakten zu sammeln und einfach mal mit den Fachbereichen zu sprechen und wirklich auch zu verstehen, warum macht ihr das? Ne? Also was soll das plötzlich? Um auch dann zu überlegen, wie geht man damit um? Und das ist, glaube ich, das, was du eben angesprochen hattest, weil das war ja die Diskussion, die entstanden ist, wo es dann einfach mal im Gespräch darum ging, die erste Frage war, warum nutzt ihr das überhaupt? Und die damalige Antwort war tatsächlich, ja, wir haben auch interne Tools und Hilfsmittel, aber die sind halt furchtbar komplex, die können nicht mehr alles das, was wir brauchen. Die haben wir zwar schon Jahre im Einsatz und ja, die sind auch freigegeben, aber wir müssen ja hier irgendwie schnell viel produzieren und das eben auch effizient und einfach für den Anwender, ne, und ohne große Schulungsmaßnahmen vorher. Und wir haben uns einfach ein Produkt ausgewählt, das leichter funktioniert. So. Und zugegeben, wir haben natürlich auch uns das Produkt angeschaut und haben vorab mal geschaut, gibt es denn überhaupt zentrale Risiken? Also ist dieses Produkt grundsätzlich als kritisch zu bewerten und haben schnell festgestellt, nein, ist es nicht. Also es ist halt ein etabliertes Produkt und da spricht erstmal grundsätzlich überhaupt gar nichts gegen und das wäre wahrscheinlich auch freigegeben worden, wenn das durch den Freigabeprozess ganz normal getriggert wurde. Aber das hat eigentlich dafür gesorgt und das war etwas, worüber wir uns auch ehrlicherweise gefreut haben, dass der Kunde einen kooperativen Ansatz gesucht hat, nicht gleich mit Sanktionen zu drohen, sondern erstmal zu verstehen, warum passiert denn das? Und dann natürlich im Endeffekt auch festgestellt hat, das war gar keine Absicht. Also ich will jetzt hier nicht unterstellen, dass kein einziges Schattenprodukt irgendwie mit Absicht eingeführt wird, sondern die meisten, würde ich mal sagen, versuchen eine Lösung zu finden, weil es intern nicht die richtige gibt. Und ich glaube, ne, Yvonne, das war auch, betraf wirklich einen Großteil der Schatten-IT-Produkte.
Ja, und das ist wirklich, wie du gerade schon sagst, glaube ich, auch so bei jedem Unternehmen dann individuell, wenn dieser Wust da ist, sowas macht man jetzt. Ist das halt auch eins dieses, boah, das geht gar nicht? Oder halt auch diese Offenheit zu sagen, wir gucken da mal hin. Weil so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, um das für die Hörenden nochmal zusammenzufassen, ja, wir haben da einen Scan gemacht, um zu schauen, was ist da los. Wir haben dann gesehen, oh, da gibt's ein Delta und haben dann halt auch geschaut, was ist das eigentlich? Wie kritisch ist das aus SAM-Perspektive? Zum Teil halt auch schon mit IT-Sec so ein paar Vorabgespräche geführt, um halt auch zu gucken, wo fangen wir jetzt an? Und dann zu schauen halt so, wenn das grundsätzlich okay ist, lasst uns da erstmal gucken und gemeinsam lernen, warum ist das entstanden? Und das ist auch so ein Learning, was ich aus dem Projekt mitnehme, ist dieses, wie nehmen Mitarbeitende überhaupt wahr, dass es sich eventuell um ein Stück Software handelt?
Ja.
Das ist ja auch, das ist doch gut, das ist in meinem Browser, ich tippe da was ein, hier ist doch nichts installiert. Was ist denn so schlimm da dran? Und ich habe hier doch auch nicht jetzt irgendwelche Geschäftsunterlagen hochgeladen. Es war doch einfach, du kennst Markus, mich und meine Familie, es war bunt und es glitzerte, es war hübsch.
Ja, also und wir haben auch festgestellt, und das war vielleicht so die erste wichtige Erkenntnis, den Usern war gar nicht klar, dass sie hier einen Freigabeprozess durchlaufen mussten, weil sie gar nicht wussten, dass es als Software definiert ist. Also sie hätten auch, wenn sie gesucht hätten intern nach Richtlinien, erstmal aufgrund der Begrifflichkeiten gar nichts gefunden, wonach sie sich hätten orientieren sollen. Also es ist tatsächlich etwas, was mit Masse, nicht mit Absicht geschehen ist und auch außerhalb der IT-Kompetenzbereiche, die das schon mal eher irgendwie greifen können. Das fand ich eigentlich irgendwie ganz interessant und wir sind dann eben weitergegangen und haben gesagt, okay, jetzt versuchen wir das mal für alles, was wir so erkannt haben oder für das, was viel genutzt wird, irgendwie aufzubauen. Und der Kunde hat sich dann dafür entschieden, ein Cloud-Register zu erstellen. Jetzt muss man natürlich mal definieren, was ist ein Cloud-Register? Das definiert vielleicht jedes Unternehmen anders. Das ist jetzt kein feststehender Begriff. Ich will es mal einfach erklären. Eine Liste aller genutzten Anwendungen. Und für die haben wir dann verschiedene Kriterien mal überprüft, um zu bewerten, was ist das überhaupt? Ist das kostenpflichtig? Ist das kostenlos? Haben wir grundsätzlich irgendein Thema, das gegen interne Vorgaben verstößt? Was weiß ich, dass hier Daten übertragen werden und so weiter. Also wir haben einfach eine riesen Tapete aufgebaut. Und haben dann gesagt, für die ersten 20 Produkte machen wir mal so eine, ich nenne es jetzt mal Risikoanalyse, um dann natürlich auch eine Idee zu haben, wie sprechen wir denn mit den Fachbereichen. Und da purzelten tatsächlich immer mehr solcher Dinge raus. Also wir haben allein, ich glaube, es waren 3 Lösungen gefunden für das Thema Projektmanagement. Also ich kann mich an Asana, Monday.com und ClickUp erinnern. Wo ganz klar war, wir haben intern ein Tool für Projektmanagement. Und auch da sind wir in die Diskussion gegangen und haben uns einfach mal die Feedbacks geholt. Und die Feedbacks waren durchgängig, das ist zu kompliziert, das ist zu alt, das ist zu starr, das erfüllt nicht unsere Bedürfnisse und wir brauchen etwas, was wir auch von überall aus gut nutzen können und. Also ein ganz normales Userverhalten, will ich einfach mal sagen. Und da kamen wir tatsächlich dann auf den zweiten wesentlichen Punkt. Also nach dem Aufbau dieses Cloud-Registers und den Gesprächen mit den Kollegen, die es verwenden, haben wir dann eben auch gesagt, okay, also wir haben hier interne Lösungen und jetzt habt ihr externe Lösungen gesucht. Vielleicht ist es ja auch einfach eine Chance, mal alte Produkte im Endeffekt abzulösen durch etwas, was durchaus zum Unternehmen passen könnte. Und da hat uns dann auch diese Kurzrisikoanalyse geholfen, um erstmal zu sagen, grundsätzlich kann man sich das vorstellen und grundsätzlich wäre das auch keine schlechte Idee. Und am Ende des Tages ist das Ganze sogar noch günstiger. Also das ist ja schnell möglich, dann zu gucken, was kostet denn so eine SaaS-Anwendung und was bezahlen wir denn für unsere Perpetual-Lizenzen.
Ja, das ist generell einfach so, wie man das auch aus anderen Bereichen kennt, sich einfach regelmäßig zu fragen, wir haben das zwar schon immer so gemacht, aber ist das noch zeitgemäß? Passt das noch zu unseren Arbeitsweisen? Das denke ich vor allen Dingen immer bei diesen Projektmanagement-Software oder auch bei diesen Colorations. Hier Miro, Mural und noch 3 weitere, die fast so heißen. Auch da halt dieses, wie man es auch bei Richtlinien, bei Verträgen, bei allen möglichen anderen Dingen macht, wirklich mal aufs Portfolio zu gucken, wer nutzt es noch, welche Prozesse sind betroffen, was können wir vielleicht auch nicht tauschen, aber da offen zu sein, weil wir reden im SAM viel davon, dass die Produktlebenszyklen kürzer geworden sind, die Update-Zyklen sind wesentlich schneller, aber wir hinterfragen selten wirklich die ganzen Produktgruppen. Das ist natürlich nicht ein Thema, was Lizenzmanagement SAM alleine hat. Das ist natürlich immer in Richtung Enterprise Architecture Management, Portfolio und alles. Aber das hat hier in dem Projektkontext viel angestoßen. Ein anderer Aspekt, an den hast du dich vielleicht auch noch, Markus, war, dass man so ein bisschen ja auch fragte, Mensch, wie kam es denn dazu? Und vor allen Dingen bei diesen Kollaborationslösungen es viel in die Richtung geht, naja, das hatten wir, der eine Dienstleister hat das mitgebracht, der Trainer hat das da genutzt, wo sich das Unternehmen dann auch so ein bisschen hinterfragt hat, was präferieren wir eigentlich in der Zusammenarbeit? Wollen wir unsere Unternehmenstools für solche Szenarien vorschreiben oder nutzen wir im Prinzip die Infrastruktur des Dienstleisters? Wir kennen das ja auch ganz gut, ist ja, also ich mache das viel vor allen Dingen bei Schulungen, dass ich vorab den Kunden frage, wie sieht das aus? Nutzen wir jetzt unsere Teams-Plattform? Wollen wir eure Zoom-Plattform nutzen? Wer lädt ein? Wie organisieren wir das? Das ist, geht auch in die Richtung, aber es ist natürlich in anderen Projektkontexten, wenn es nicht nur um eine Schulung und im Prinzip um Videokonferenz geht, ein ganz anderes Szenario. Und da haben sich dann auch angefangen, Gedanken drüber zu machen, wie möchten Sie das eigentlich steuern?
Also ja, das stimmt. Einen der wichtigsten Punkte, die du sogar benannt hast, hast du jetzt gar nicht gesagt in dem Kontext. Ich kann mich daran erinnern, in einem Interview sagte irgendein Kollege, ja, das ist halt ein innovatives Produkt und genau das brauchen wir. Und da hattest du dann noch in die Diskussion mit dem Kunden das Thema Innovation mit reingebracht, wo du einfach sagst, okay, eine Nutzung von aktuellen Produkten fördert natürlich auch diesen Innovationsgedanken. Das heißt, man fördert ja auch eigentlich, dass vielleicht Fachbereiche sagen, wir wollen hier innovativer und besser werden und deswegen brauchen wir auch Produkte, die das unterstützen. Und wenn unsere das nicht können, dann suchen wir eben welche, die das können. Und das war ja ein wesentlicher Faktor auch nachher bei der Auswertung gegenüber dem Management, dass wir gesagt haben, das ganze Thema fördert auch Innovation.
Ja, genau, da ging es ein bisschen um diese Arbeitsorganisation, wo man auch gesagt hat, wie du schon sagtest, man, nehmen wir den Klassiker, SAP sieht nicht immer schick aus. Jeder ist so anders affin und auch was jetzt Blicke auf Datenbanken angeht oder sonstiges, die ITler sind da nochmal anders als die Fachbereiche. Wir haben aber viel mehr vor allen Dingen alles, was in Richtung Apps und Browsernutzung, also diese ganzen SaaS-Produkte gehen viel mehr darauf, dass es eigentlich aus dem Fachbereich kommt und weniger aus der IT, was die Anforderungsanalyse angeht. Und dass wir da halt auch gesagt haben, wir brauchen im Prinzip wir brauchen zum einen mehr Awareness, was ist alles Software? Das ist die eine Geschichte. Aber zum anderen brauchen wir auch von der Niederschwelligkeit etwas, dass es total normal ist für einen Projektleiter, egal ob das aus dem Business oder der IT ist, dass man sich gegenseitig informiert und dass man Informationen miteinander teilt, was da gerade am Entstehen ist, um einfach schon vorab mal, bevor das in diesen großen Freigabeprozess, das angerödelt wird. Du kennst das auch, zum Teil geht es dann ja auch direkt zu Anfang in dieses wirklich einmal groß durchtesten und wenn da nichts richtig funktioniert, dann ist sowieso egal, sondern dass man zu Anfang einmal schon drauf schaut und sagt, grundsätzlich mit dem, was wir an Erfahrungswerten haben, sind da jetzt keine richtig großen Showstopper drin, wenn jetzt im technischen Testing nichts passiert. Und dass man viel offener ist in der Kommunikation, was da los ist und halt auch im Zusammenhang mit IT-Sec da auch mehr überlegt, wie man vor allen Dingen in Projektsituationen mehr Offenheit schaffen kann für so ein, ich sag mal, Pre-Testing. Und das fand ich eigentlich unheimlich spannend, weil dann viel mehr Diskussion darüber auch kam, sagen wir mal, darüber, wie zufrieden man mit dem Portfolio ist und was einem fehlt. Weil es halt auch bei diesen, ich sag jetzt mal, Apps können auch sehr groß sein. Ja, auch Dinge, die man über den Browser nutzt, weil auch ein Dynamics läuft über den Browser. Aber es gibt viele Lösungen, die wirklich fachbereichsspezifisch sind, wo der Austausch jetzt nicht eine Migration von 3 Jahren ist.
Und das will ich vielleicht den Hörern nochmal mitgeben. Ich habe mal gespickt auf den Projektfolien noch und da gab es damals die Definition strategischer Nutzen eines Cloud-Registers und da waren ganz wesentliche Punkte standen drunter. Der erste Punkt war Förderung von Innovation durch kontrollierte Öffnung. Das war, fand ich schon mal eine schöne Formulierung. Das zweite war das, was du gerade angesprochen hast, Identifikation von Lücken im Portfolio. Das dritte war Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen IT und Fachbereichen. Das vierte tatsächlich Governance ohne Innovationsbremse. Und das war, also wir kommen ja im SAM immer aus dieser, oh Gott, das könnte was passieren, Audit-Risiko-Brille. Und hier geht man plötzlich einfach mal einen ganz anderen Weg, der auch dazu führt, dass erstens mal durch die ganzen Interviews die Leute verstanden haben, warum das Software ist und warum man darüber sprechen muss. Und am Ende des Tages natürlich man irgendwie das ganze Thema auch so ein bisschen unter Kontrolle bekommt. Das heißt, das war gleichzeitig ein Wissenstransfer und natürlich eine Portfolio-Optimierung und eine Innovationsförderung. Also das, was da rausgepurzelt ist, ist wirklich toll gewesen. Und ich sag mal, ein verschwindend geringer Anteil war tatsächlich so, dass man den kritisch bewerten musste und im Endeffekt natürlich dann auch abstellen musste. Aber der Großteil war tatsächlich, also aus meiner Sicht eigentlich positiv, auch wenn das vielleicht bei Schatten-IT der falsche Begriff ist. Aber ich denke, Yvonne weiß, was ich meine, ne?
Ja, es ist so ein bisschen dieses es ist jetzt relativ viel, was die Hörer auch mitnehmen und es ist, wuff, was ist denn da passiert? Natürlich ist es eine Reise und es hängt auch damit zusammen, wie wir in dem Projekt generell unsere Schnittstellen auch zu anderen Bereichen hatten, beispielsweise auch zu Enterprise Architecture Management durch andere Diskussionen, die wir schon vorher hatten. Also da gab es ein gutes Miteinander, beziehungsweise schon so ein, zwei Vorfälle, also Vorfälle im Sinne von davor ist schon etwas passiert, wo man miteinander Kontakt hatte, wo man festgestellt hat, miteinander ist eigentlich ganz cool. Und nur weil wir unterschiedliche Funktionsbereiche sind, heißt es nicht, dass wir nur die Ellenbogen ausfahren, sondern dass wir gemeinsam mehr fürs Unternehmen tun können, vom Nutzen her. Und was schön ist auf dieser Reise, ich habe zu einigen Projektmitgliedern beziehungsweise auch zu dem Projektleiter immer noch Kontakt und der erzählt halt auch so dieses, danach hat eine Weile gedauert, ist es so, dass die Leute jetzt mit allem möglichen, in Anführungszeichen, Zeug bei ihm vorbeikommen, weil sie sagen so, hey, da war doch mal was. Ich dachte, ich frage dich, bevor wir uns hier Arbeit machen und dann geht nicht. Also da ist, der wird viel früher einbezogen, auch abseits jetzt von einer wirklichen Anforderungsprozess, sondern dass vorher schon mal das Telefon schallt, hey, du hast doch damals gesagt, ich soll dich anrufen, wenn was ist. Und das machen die Leute auch. Also das ist wirklich schön, das fließt dann auch hinterher, je nachdem, was es so ist, in die Tickets ein. Alles gut, da wird sich an dem Prozess gehalten. Aber was sie geschafft haben, ist, eine andere Awareness herzukriegen. Vor allen Dingen halt zu denjenigen, die an der Schnittstelle wirklich zwischen IT und Business sind, die da eine koordinierende Funktion haben, was Projekte angeht oder halt auch Umgestaltung von Arbeitsorganisation zwischen IT und Business, dass da anders hingeschaut wird und dass man mehr Informationen miteinander teilt und halt auch mal wirklich diese Frage stellt, Mensch, mit dem Prozess, da gibt es eine Veränderung, was benutzt du denn alles dafür? Ja, ich weiß, was du installiert hast, aber was nutzt du denn noch?
Also ich kann mich an die Diskussion mit dem CEO gut erinnern, der, also irgendwann muss man den ja auch mal einbinden, gerade wenn so ein Thema auf den Tisch kommt und der hatte das ganz gut beschrieben und sagte, ja okay, dann haben wir ja ein Problem und jetzt haben wir eine Chance und ja, bereitet das mal weiter auf und dann machen wir da ein Lessons Learned zu, ne? Und das hieß jetzt nicht, das Lessons Learned, man geht jetzt durchs Unternehmen und schreit jubilierend, nutzt doch bitte alles, was ihr wollt und wenn wir es toll finden, behalten wir das. Sondern im Endeffekt ging es ja darum, okay, wie kriegen wir das auch als Innovationsfeature irgendwie etabliert im Unternehmen? Und die Idee kam ja, dass man das Ganze in bestehende Prozesse, also ins IT-Bedarfsmanagement integriert und einfach sagt, okay, Bedarfe können angemeldet werden, dass gesagt wird, uns fehlt hier etwas, wir gehen auf die Suche. Bei der Suche bezieht man dann eben den Fachbereich mit ein, wo man ja auch durchaus mal einladen kann zu sagen, okay, sucht euch mal das für euch Passende raus. Also man geht erstmal in einen fachlichen Prüfprozess, ne? Und das Lessons Learned sah am Ende so aus, dass wir gesagt haben, die Ziele sind also frühzeitig die Fachbereiche einbinden, dass es so etwas gibt, dass man eben auch darüber kommuniziert, dass man Schatten-IT eben nicht als Symptom oder also eher als Symptom, nicht als Fehlverhalten definiert, ne? Also Schatten-IT entsteht aus einem Bedarf, das sind wir wieder beim Bedarfsmanagement, und dass man eben gesagt hat, okay, dann machen wir ein iteratives Vorgehen. Das Cloud-Register ist ein lebendes Dokument. Das ist eingekoppelt an das Bedarfsmanagement. Und so haben wir eben auch die Chance, auf anderen Wegen mal neue Produkte ins Unternehmen zu bekommen, vielleicht auch alte abzulösen, damit auch Kosten zu sparen, vielleicht auch IT-Support-Kosten zu sparen. Und im Endeffekt kommt dabei raus, dass das Ganze innovativer ist, dass das Ganze einfacher ist, effizienter ist und natürlich auch die Mitarbeiter sehen, also die fühlen sich gesehen, ne? Also ist natürlich ganz klar, wenn man nach einer Meinung fragt, dann freut sich natürlich erstmal jeder. Und das, da kann ich mich wirklich gut dran erinnern. Deswegen hatten wir auch gesagt, okay, vom eigentlichen Risiko, das war also ein Bruchteil der tatsächlichen SaaS-Anwendung. Das meiste war, ist oder ist auch im Nachgang wirklich auch umgesetzt worden. Vieles ist abgelöst worden. Und wir haben eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben nicht nur die SaaS-Produkte im Projekt erkannt, die wir eigentlich ursprünglich als Auftrag hatten, sondern wir konnten auch noch gleich eine ganze Reihe neuer Anwendungen mit aufnehmen und hatten für die jetzt schon die im klassischen Sinne Anwendungssteckbriefe fertig in Form des Cloud-Registers. Das fand ich irgendwie, also war ein bemerkenswertes Ergebnis und das will ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Keiner der Beteiligten ist tatsächlich sanktioniert worden. Natürlich ist auch keiner gelobt worden. Also, ne, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Aber dieser kooperative Ansatz, das war tatsächlich großartig. Und das liegt natürlich nicht jetzt daran, dass wir gesagt haben, mach das doch mal kooperativ. Das unterstützen wir immer. Aber es lag tatsächlich daran, dass der Kunde gesagt hat, hier können wir nicht mit der Keule draufhauen. Hier müssen wir verstehen, warum das passiert. Und dieses Ergebnis, finde ich, ist einfach großartig gewesen.
Auf jeden Fall. Also diese Ursachenforschung war wichtig und halt auch, dass die Offenheit da war. Weil im Prinzip ging es ja wirklich darum, zu sagen, möglich zu machen, wo das Risiko vertretbar ist und vor allen Dingen halt nicht nur vom SAM, sondern insgesamt vom IT-Service-Management wirklich diesen, du hast es eben auch gesagt, im Bedarfsmanagement, diesen Service-Gedanken nach vorne zu stellen. Dieses zu sagen, ich rufe da nicht meine IT-Hotline an, wenn mein Rechner nicht hochfährt, wenn ich ein großes Problem habe, sondern halt auch, wenn ich das Gefühl habe, ich habe hier was gesehen, ich habe hier was mitbekommen, mal zu fragen, Mensch, wie sieht denn das bei uns aus? Haben wir da was in die Richtung, halt wirklich diesen Dialog zu suchen? Nicht dieses so, ist doof, sondern es wirklich als Chance zu sehen, miteinander drauf zu schauen. Das war wirklich schön. Das war natürlich auch, das ging nicht von heute auf morgen, da sind wir auch ehrlich. Genauso, was der Markus gerade sagte mit den Sanktionen. Natürlich haben sich zu Anfang alle nicht gefreut, dass man da diskutiert hat. Und die Diskussionen waren auch nicht von Anfang an offen. Aber es hat sich unheimlich gelohnt, da Zeit reinzugeben. Und das, was am Ende rausgekommen ist, da sind alle einfach nur, ich sag jetzt mal, dankbar, weil auch die Arbeit von den Menschen im Lizenzmanagement, im IT-Service-Management, im Bedarfsmanagement ganz anders gesehen wird mittlerweile auch von den Non-IT-Bereichen, was da eigentlich los ist und wie viel eigentlich dazugehört, damit Dinge funktionieren, auch vor allen Dingen im Unternehmenskontext so funktionieren, dass es für die Unternehmung okay ist, weil wir alle kennen das, wie schnell wir mal eine App installiert haben, klick, klack, fertig, ist im Unternehmen ein bisschen schwieriger.
Ja, deswegen, also vielleicht zusammenfassend für die Zuhörer würde ich sagen, also so ein Cloud-Register ist natürlich etwas, was Innovation fördern kann, ne, gleichzeitig auch die Mitarbeitenden mitnimmt und auch dann Innovation ermöglicht. Es ist halt ein lebendes Dokument, also Dokument im Sinne von, das muss natürlich kein Dokument sein, das kann man ja auch systemseitig abbilden. Es bietet einem wirklich einen offeneren Umgang damit, auch mehr Verständnis im Unternehmen und es hält natürlich auch dann Risiken unter Kontrolle und am Ende des Tages das Portfolio mal zu überdenken, alle paar Jahre. Das schadet sowieso niemandem, ne? Damit man wirklich mal feststellen kann, und das sieht man ja auch in großen Projekten, wo man feststellt, hier werden Produkte gar nicht mehr genutzt, weil es einfach zu kompliziert ist. Also, was ich sagen möchte, ist, ein kooperativer Umgang damit, die Innovation fördern und nicht unterbinden durch Verbote und auch offen damit umzugehen, aber es gleichzeitig auch unter Kontrolle zu halten. Das sind für mich die wesentlichen Outputs aus diesem Projekt und deswegen haben wir gesagt, das müssen wir hier einfach mal auf der Tonspur rüberbringen. Und damit sind wir natürlich auch leider schon wieder am Ende der Folge. Aber wir bemühen uns natürlich in den folgenden Episoden mehr aus diesen Projekten zu berichten. Und gerade wenn es so großartige Entwicklungen sind, dann ist es das auch mal wert, darüber eine halbe Stunde zu sprechen. Ja, Yvonne, ich denke, hast du noch ein Abschlussstatement?
Ich hoffe, es macht einfach allen ein bisschen Mut, darauf neugierig zu sein, was links und rechts der Lizenzbilanz so möglich ist in Unternehmen und sich nicht nur mit Lizenzen zählen zu beschäftigen. Ich bin einfach ein Fan von, immer wieder an andere Türen zu klopfen und zu schauen, was Gemeinsamkeiten da sind, weil dann sind halt auch diese Dinge möglich, wo sonst alle bei Schatten-IT einen halben Herzstecker kriegen, Risiken und alles geht los und hier zu sagen, es geht auch anders, wenn man bereit dazu ist, einfach mal Dinge zu überdenken und halt auch mit dem Blick auf das Portfolio, was du gerade gesagt hast, sich zu öffnen. Wir erleben das alle, neue Arbeitsweisen verlangen vielleicht auch mal eine Überarbeitung des Portfolios und sich dem offen gegenüberzustehen.
Das ist ein schönes Statement. Und ich würde da zum Schluss sagen, noch an alle Zuhörer, jawohl, bleibt kritisch, bleibt aber auch neugierig und vor allen Dingen bleibt dran. In diesem Sinne, bis zur nächsten Episode. Tschüss!
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Lizenzlage. Die wichtigsten Infos aus dieser Folge bekommt ihr jetzt noch in einer kleinen Zusammenfassung. Schatten-IT ist kein Zeichen von Kontrollverlust, sondern oft ein Hinweis darauf, wo es im Unternehmen Innovationsbedarf gibt. Wenn wir es schaffen, die Signale richtig zu deuten, können wir IT und Fachbereiche näher zusammenbringen. Wir hoffen, diese Episode hat euch Impulse gegeben, wie man mit Schatten-IT konstruktiv umgehen kann. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.